herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wow, so etwas habe ich in meiner Karriere an der Wall Street noch nie gesehen. Nvidia explodiert um 200 Milliarden Dollar an Börsenwert, kratzt an 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung. Die Kursexplosion verursacht vor allem durch die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Die Umsätze werden 50% über den Erwartungen der Wall Street liegen. Und, naja, die großen Tech-Werte machen einen immer größeren Marktanteil im S&P 500 aus. 5 Aktien, 23%. Und jetzt ist Nvidia in etwa auf dem gleichen Niveau der Bewertung von Meta. Ach so, fast hätte ich es vergessen. Jawohl, die Schuldengrenze ist natürlich auch noch ein Thema. Wann wird sie endlich angehoben? Die Ratingagentur Fitch mahnt jedenfalls, dass die Bonität der USA abgestuft werden könnte. Wir schreiben heute Geschichte. Nvidia ist jetzt vorbörslich fast 30% auf der Gewinnerseite. 30%. Und Nvidia kratzt jetzt an der 1 Billion Dollar Börsenbewertung. 1 Billion Dollar. Damit rangiert jetzt Nvidia auf dem, ja, so ziemlich auf dem gleichen Niveau von Meta. Da liegt die Börsenbewertung auch bei knapp 1 Billion Dollar. Wenn wir jetzt mal die Rangliste anschauen, Apple fast 3 Billionen, Microsoft 2,6 Billionen, Aramco 2,5 Billionen. Jetzt gehen wir mal die Liste relativ schnell durch. Und auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kopf an Kopf mit Meta, nun Nvidia. Sowas haben wir an der Wall Street noch nie erlebt. An einem Börsentag ein Anstieg eines Unternehmens im Börsenwert von fast 200 Milliarden Dollar. Und die Analysten überschlagen sich, wenn man sich die Kommentare heute anschaut. Wir haben über 21 Kursanhebungen. Viele rennen der Aktie hinterher und schrauben jetzt die Ziele auf Niveaus von 500 Dollar. JP Morgan, die erste Nachfragewelle im Bereich der generativen AI ist bei Nvidia angekommen. Die erste Welle von vielen, die danach noch folgen werden. Evercore ISI schraubt das Kursziel von 320 auch auf 500 Dollar. Wow, der Kommentar des Analysten. Noch nie zuvor haben wir einen so starken Beat gesehen. Noch nie zuvor haben wir ein Unternehmen gesehen, das die Schätzungen so stark übertreffen konnte wie Nvidia. Zumindest was die Marktkapitalisierung auch betrifft. Und die Kursziele hier auch jetzt 500 Dollar. Barclays, da ist es schon fast peinlich. Da wird das Kursziel um 82% auf 500 Dollar angehoben. Kurzum, Barclays lag vollends daneben und schwimmt jetzt im Prinzip mit den anderen Optimisten weiter. Die UBS, und das finde ich eigentlich ganz interessant, der Kommentar der UBS. Hier sagt man, dass die nach oben revidierten Gewinnschätzungen sind stärker als die Reflexion der heutigen Kurssteigerung. Bedeutet also aus Sicht der UBS, dass bewertungstechnisch Nvidia, obwohl die Aktie um 30% steigt, eigentlich günstiger ist als vor Bekanntgabe der Quartalszahlen. 1 Billion Dollar Marktwert, ich gehe gleich auch nochmal auf die Zahlen ein, aber um das nochmal einordnen zu können, das ist natürlich jetzt auch die große Debatte an der Wall Street, wenn man sich anschaut, wie groß die Marktgewichtung mittlerweile von nur wenigen Aktien geworden ist, um das mal einzuordnen, Goldman Sachs hat das heute Morgen mal berechnet. Wir haben also Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla und Nvidia, 7 Aktien. Diese 7 Aktien haben in diesem Jahr 44% der Performance des S&P 500 ausgemacht. 44% der S&P, etwa 10% im Plus. Die anderen 493 Aktien im S&P haben in diesem Jahr einen Performance-Anteil in dem Index von 1%. 493 Aktien machen quasi 1% der Performance aus und 7 Aktien machten 44% der Performance des S&P 500 aus. Das ist natürlich wirklich beachtlich. Nvidia wird dazu maßgeblich heute beitragen. Die 5 großen Tech-Werte machen jetzt im S&P 23% der gesamten Marktgewichtung aus. Also eine unglaubliche Entwicklung. Und wir haben 3 Komponenten, die den großen Tech-Sektor anfachen. Das eine ist natürlich offensichtlich AI, der Boom dort. Der zweite Faktor war das Bankenbeben. Und der dritte Faktor, der ganze Streit um die Schuldengrenze. Das treibt also die großen Tech-Werte nach oben. Und man muss sagen, wenn man sich die Zahlen von Nvidia mal anschaut, das abgelaufene Quartal war ja schon wirklich fantastisch. Keine Frage. Der Gewinn 1,09 Dollar, die Schätzung 92 Cent, der Umsatz 7,1 Milliarden, immerhin 600 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Aber es sind die Aussichten, die Investoren wirklich vom Stuhl hauen, wenn man bedenkt, dass jetzt im zweiten Quartal der Umsatz bei 11 Milliarden Dollar liegen wird. Das heißt, die Schätzungen des Marktes werden um etwa 50% übertroffen. Und jetzt ist Nvidia keine kleine Nuckelbude, sondern ohnehin schon ein relativ großer Konzern. Und dass ein solcher Konzern die Umsatzziele um 50% übertreffen kann, das sorgt natürlich für Staunen, das sorgt für den Wow-Effekt, das sorgt für den To-the-Moon-Effekt und einer der maßgeblichen Gründe heute, weshalb der S&P und insbesondere natürlich der Nasdaq die Gewinnerliste heute anführen kann. Ne? Und man beschreibt also das Management von Nvidia, ich muss ein bisschen hier auf meinen Bildschirm schauen, weil ich die ganzen Zahlen hier zusammengefasst habe. Die gesamte Tech-Industrie geht durch 2 gleichzeitige Transitions, also Übergangsphasen. Einmal Computing, Accelerated Computing und generative AI. Und beides wird dafür sorgen, dass wir in den nächsten Jahren eine sehr große Wachstumswelle in diesem Segment sehen werden. Nvidia heute also auch ein Wert, der andere Halbleiterwerte und Tech-Werte mit nach oben zieht. Wobei man sagen muss, dass insgesamt, wie gestern auch, die Quartalszahlen überwiegend ganz gut ausfallen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die Aktien von Snowflake sind heute Morgen 14% im Minus nach den Ergebnissen, aber Splunk 9% im Plus. Und außerhalb des Tech-Sektors haben wir eine Ralph Lauren, auch nach sehr guten Quartalszahlen. Die Schätzungen wurden hier solide geschlagen um 50% bei Ralph Lauren. Und hier steigt die Aktie auch etwa 4%. Dollar Tree ist auf der Verliererseite nach sehr enttäuschenden Zahlen und auch enttäuschenden Aussichten. Best Buy in der Hightech-Ecke auch mit ganz guten Zahlen. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind ein Stück weit ein bisschen weicher, als man dachte. Aber im Großen und Ganzen schlägt sich die Aktie sehr gut und ist heute auch mit auf der Gewinnerseite. Wir haben also ein sehr, sehr starkes Tauziehen mal wieder zwischen dieser einen großen dunklen Wolke, Schuldengrenze und der Androhung der Ratingagentur Fitch, dass man jetzt also die Bonität, das AAA-Rating der Vereinigten Staaten auf den Prüfstand stellt. Das ist die eine Wolke, die über dem Markt hängt. Aber ich habe es gestern schon gesagt und ich sage es gerne auch nochmal. Ich glaube, dass diese Schlagzeilen, die wir um die Schuldengrenze haben, bei dem Aktienmarkt, bei dem Kapitalmarkt bei weitem nicht so viel Sorgen verursachen, wie man letztendlich gesehen denken mag. Denn wir haben jetzt die ersten Berichte, dass zum einen jetzt die Delegierten aus dem Senat, aus dem Repräsentantenhaus, die jetzt quasi heute ins verlängerte Wochenende entlassen werden. Wir haben ja am Montag Memorial Day Wochenende, wir haben ein langes Wochenende in den Vereinigten Staaten. Die sind jetzt quasi auf einer 24-Stunden-Watchlist, müssen also innerhalb von 24 Stunden zurückkehren nach Washington, sollten sich beide Seiten, die Republikaner und die Demokraten, letztendlich gesehen doch einigen. Und das Ganze muss dann natürlich ja immer noch abgesegnet werden. Und man muss immer beachten, dass das linke Lager und das rechte Lager bei den Demokraten und bei den Republikanern sicher nicht glücklich sein werden. Aber der harte Kern quasi beider Parteien reicht aus, um die Schuldengrenze anzuheben, selbst wenn quasi das linke und das rechte Lager der jeweiligen Partei nicht wirklich mitspielt. Die Möglichkeit, abgesehen einer Einigung, die Schuldengrenze anzuheben, also quasi die 14th Amendment, wie man bei uns in den USA sagt, Teil der Verfassung, die Option besteht nicht mehr, war zum einen umstritten und zum anderen wird das vom Zeitpunkt nicht mehr ausreichen, um rechtzeitig die Schuldengrenze anzuheben, bevor letztendlich gesehen der sogenannte X-Date, so nennt man das bei uns, Tag X, der Tag, an dem dem Finanzministerium die Gelder ausgehen werden. Der Prozess des 14. Amendments kann nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden, um das letztendlich gesehen abzuwenden. Wir haben aber ganz interessante Berichte, unter anderem auch im Wall Street Journal. Und ich glaube, das hilft dem Markt auch ungemein. Man betont, dass letztendlich das Finanzministerium trotzdem die Verbindlichkeiten, die ausstehenden Verbindlichkeiten weiter bedienen wird. Und das Gleiche betrifft auch die Zahlungen, die sogenannten Social Security Zahlungen. Das dürfte man trotzdem noch leisten können. Also ein tatsächlicher Schuldenausfall sozusagen würde in dem Fall eher noch abgewendet werden. Und man darf nicht vergessen, dass die Ratingagentur Fitch selber auch in dem Kommentar gestern Abend, dass man die Bonität auf die Watchlist gesetzt hat. Selbst Fitch hat darauf hingewiesen, dass man von einer Einigung zur Anhebung der Schuldengrenze ausgeht. Wie dem auch sei, dass letztendlich gesehen das Risiko, dass die Schuldengrenze rechtzeitig angehoben oder suspendiert wird, dass das letztendlich gesehen zugenommen hat. Ne? Und jetzt bin ich nicht in den Vereinigten Staaten aktuell, ich bin in Deutschland unterwegs, bin also nicht ganz am Puls der Geschehnisse dort drüben, aber wenn man sich die Medienberichte mal durchliest und die Kommentare, dann ist der Markt bei weitem nicht so unruhig, wie die Medienberichte letztendlich gesehen suggerieren. Ich glaube, dass die größeren Belastungsfaktoren woanders zu finden sind. Ich weiß nicht, wer das mit beobachtet hat, aber wir haben jetzt mittlerweile für Ende 2023 ein erwartetes Zinsniveau von 4,85%. Das ist jetzt das erwartete Zinsniveau für Ende 2023 und das bedeutet essentiell, dass dieses Gap, das wir hatten, also der Marktpreis Zinssenkungen ein bis Jahresende, 50 Basispunkte, dass das mittlerweile im Wesentlichen aus dem Markt hinausgepreist wurde. Also der Markt stellt sich mittlerweile darauf ein, dass wir in diesem Jahr keine Zinssenkung mehr bekommen werden. Das war ohnehin sehr unwahrscheinlich. Wir haben ja hier in der Opening Bell oft darüber gesprochen, dass das eher nicht passieren dürfte. Und das ist jetzt mittlerweile auch an den Bondmärkten im Wesentlichen eingepreist. Bedeutet aber letztendlich auch, dass die Bewertung des Aktienmarktes natürlich auch die Vergleiche zu den Anleihenmärkten eben auch teurer werden und das begrenzt das Potenzial der breiten Wall Street mit nach oben. Also ich muss sagen, dass für mich die anziehenden Renditen bei den Staatsanleihen und die Tatsache, dass eben keine Zinssenkungen eingepreist sind oder werden, größer Belastungsfaktor als letztendlich das ganze Affentheater um die Anhebung der Schuldengrenze. Look, jeder weiß, dass natürlich die Schuldengrenze in den Vereinigten Staaten angehoben wird und man wird warten bis zur letzten Minute und einen Schuldenausfall, sagt ja auch McCarthy, wird man letztendlich gesehen nicht zulassen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Faktor, wir hatten ein paar Quartalszahlen in den letzten Tagen, die nicht wirklich überzeugend waren. Snowflake auf der Ertrags- und Umsatzseite im abgelaufenen Quartal war eigentlich in Ordnung. Aber wenn man die Zahlen mal im Detail anschaut und vor allen Dingen auch die Aussichten, dann sieht man, dass bei Snowflake das jetzt laufende Quartal, das zweite Quartal auf der Produktseite, was Produktumsätze betrifft und letztendlich auch was die Gesamtjahresprognosen betrifft auf der Umsatzseite, das wird beides enttäuschen. Und das waren nicht die einzigen. Wir hatten Agilent gestern, wir hatten Analog Devices, wir hatten Intuit, wir hatten American Eagle Outfitters und da gab es schon die ein oder anderen Ergebnisse, die nicht unbedingt überzeugend ausgefallen sind. Und das erklärt auch, warum der Markt so unglaublich zerrissen ist. Ne? Diese wenigen Werte, die im Prinzip alles hochhalten. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir eine Art, wie man in Englisch sagen würde, eine Knee-Jerk-Reaction bekommen, wenn letztendlich gesehen die Schuldengrenze endlich mal angehoben wird, dass der Markt dann nochmal aufatmen und letztendlich gesehen auch nochmal anzieht in diese Nachricht hineingehend. Aber im Großen und Ganzen bleibt das Umfeld für sehr viele Werte und damit auch für den breiten Index nicht gerade leicht. Ne? Und ich meine, in einem Punkt muss man schon sagen, je größer die Gewichtung dieser wenigen Tech-Aktien werden, ne, die ja wirklich auch aus gutem Grund gut laufen, wenn man sich die Aussichten anschaut, insbesondere bei Nvidia, aber je höher dieser Gap wird und die Konzentration auf wenigen Werten, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass letztendlich gesehen auch mal Gewinne mitgenommen werden und die Indexebene zurückläuft. Aber ihr kennt meine Meinung sowieso, die Indexebene ist letztendlich in diesem Jahr, zumindest meiner Meinung, nicht ausschlaggebend. Und es ist auch, finde ich, ein sehr großer Fehler, einfach zu sagen, well, der S&P ist teuer, bewertet, hoch bewertet. Wir haben innerhalb des Index so massive Unterschiede bei der Bewertung, weil eben viele Werte, allen voran der Russell 2000, die Rohstoffwerte, eigentlich schon Rezessionsniveaus mit eingepreist haben. Splunk ist auf der Gewinnerseite, das hatte ich heute schon angesprochen. Das Ergebnis lag schön über den Erwartungen des Marktes, also relativ gut. Der Umsatz 30 Millionen höher, als man erwartet hatte, auch ganz ordentlich. Und die Aussichten sind insgesamt eigentlich auch ganz gut. UiPath auch auf der im ersten Quartal ganz gute Zahlen, Ertragsschätzung geschlagen, Aussichten wurden angehoben. Best Buy hatte ich schon angesprochen, das Quartal war auch in Ordnung. Also zumindest mal kein Ausrutscher nach unten. Und dieses Argument, was ich vor einigen Tagen schon gebracht habe, es sind nicht die Bullen, die in der Beweisschuld sind, es sind die Bären, die in der Beweisschuld sind. Solange wir Status quo haben und wir haben vereinzelt gute Nachrichten, drängt der Markt eher erstmal nach oben, als abzuverkaufen. Die Bären müssen zeigen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, dass die Inflation klebrig bleibt wo seht ihr den Beweis dafür? Bisher ist das noch nicht wirklich sehr klar zu erkennen. Ich möchte ganz kurz nochmal über China reden und über Japan. Ich hatte vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, warum bei mir im Portfolio Japan mittlerweile recht stark gewichtet ist. Hat vor allen Dingen auch mit der Hoffnung zu tun, dass Japan anfängt, die Zinskurve aufzuweichen. Und ganz interessant, wir haben ein Interview des Notenbankgouverneurs von Japan. Und der Notenbankgouverneur signalisiert also in diesem Interview im Wall Street Journal, dass Japan erste Zeichen einer nachhaltigen Inflation sieht. Ne? Japan hat jahrelang genau das gegenteilige Problem gehabt, viele andere auch. Man wollte ganz bewusst Inflation schaffen. Man sieht Lohninflation zum Beispiel auch in Japan. Und jetzt wird also von der japanischen Zentralbank, von dem dortigen Gouverneur signalisiert, dass wir nachhaltige Zeichen von Inflation sehen. Und das ist der versteckte Hinweis, dass Japan anfangen könnte, den Zinskorridor, den man hat, die Zinskontrolle, die man hat, ein bisschen aufzuweichen. Wenn das passiert, ist das zum einen bullish für den japanischen Yen. Der japanische Yen hätte in dem Fall Auftrieb. Und es ist auch bullish für die japanische Bankenlandschaft. Und die japanischen Banken stehen ganz anders da als die Banken in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Und wenn der Zinskorridor tatsächlich aufgeweicht wird, müsste das für die Banken dort in der Region eigentlich auch bullish sein. So viel zu Japan. Jetzt noch ein Wort zu China. Wir haben also, das liest man heute auch wieder, erneut Kommentare der chinesischen Regierung, dass die Abstrafung von Micron, also der Hinweis der Cybersecurity-Risiken, dass es sich hier um ein isoliertes Ereignis handelt und nicht um den Beginn eines breiter angelegten Crackdowns, eines Angriffs quasi auf andere amerikanische Tech-Unternehmen. China also rudert hier nochmal zurück, macht klar, das ist eigentlich eher ein Einzelfall, Punkt 1. Und jetzt haben wir an diesem Donnerstagabend ein Treffen zwischen den Handelsvertretern beider Staaten, übrigens auch aus dem Weißen Haus ist zu hören, der Sprecher des Weißen Hauses, dass die Restriktionen gegen Micron im Gegenzug auch nicht dazu führen dürften, den Gegenschlag quasi auszuweiten, was Restriktionen betrifft. Und das jetzt kommt der wesentliche Satz aus dem Weißen Haus, diese Schritte in China werden nicht dazu führen oder werden bei dem Versuch, die Stimmung aufzubessern, das wird werden denen nicht im Weg stehen. Ach Gott, ich meine, manchmal ist das ein bisschen schwer, quasi live alles zusammenzufassen. So, also, und daher also auch eigentlich eher ein positives Signal, wobei China natürlich immer noch unter Beschuss steht. Die dortigen Tech-Werte waren sehr schwach gestern Abend, letzte Nacht, aufgrund der steigenden Covid-Neuinfektion. Hier kann ich eigentlich nur sagen, was ich gestern schon gesagt habe. Man muss zwischen Schlagzeile und dem, was dann tatsächlich gemacht wird, unterscheiden. Ja, China sieht steigende Covid-Neuinfektionen. Wir haben aber keine Hinweise, dass China die Covid-Restriktionen jetzt wieder anfängt auszuweiten. Das ist der eine Punkt. Wir haben den zweiten Punkt, sehr viele Schlagzeilen um die Anhebung der Schuldengrenze. Tolle große Schlagzeile, Fitch stellt Amerika jetzt auf die Watchlist für einen potenziellen Downgrade. Das sind große Schlagzeilen, die wir jetzt überall lesen werden. Aber wenn man sich den Kapitalmarkt selbst mal genau anschaut, vor allen Dingen auch den Rentenmarkt, dann sehen wir bisher hier noch keine wirklich großen Zeichen von Panik. Also auch das muss man relativiert betrachten. Und naja, der Rest ist die Story von Nvidia. Die Ergebnisse, die Aussichten, die Tatsache, dass die Analysten sich überschlagen bei der Anhebung der Kursziele und die Kursexplosion ist wirklich atemberaubend, die wir heute sehen. So, also, ich mach jetzt mal Schluss. Ja. Heute ist quasi der vorletzte Tag für mich in Deutschland. Am Freitag habe ich das Interview mit Klaus Kaldemorgen von der DWS. Ich habe viele, viele tolle Fragen von euch bekommen. Wir werden das Interview ähnlich machen wie im Stil von Denise Schull. Und ich möchte mich vor allen Dingen, mal abgesehen von jetzt, was den Themen, ne, Makroökonomie, Inflation und geopolitische Risiken, wie beeinflusst der Klimawandel das langfristige Wachstum, das sind alles relevante Themen, die ich auch mit ihm diskutieren möchte. Aber wie bei Denise Schull werden vor allen Dingen eure Fragen einen sehr, sehr großen Raum einnehmen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass viele vor allem den Prozess verstehen wollen. Wie entscheidet man eigentlich als große Fondsgesellschaft, welche Aktien man kauft? Wie lange dauert es, die Position dann zu etablieren? Und wie rechnet man dann den Durchschnittskurs eigentlich, den man erreichen möchte? Also sehr spannende Fragen. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Klaus Kaldemorgen, muss ich sagen, weil auch in meiner Karriere Kaldemorgen schon quasi im Amte war, als ich gerade noch meine erste Brokerprüfung abgelegt habe. Meine Options- und Futures-Prüfung habe ich 1988 um den Dreh abgelegt. Und da war Klaus Kaldemorgen auch schon Fondsmanager. Also ich freue mich auf das Interview mit ihm, wird dann etwa eine Woche dauern, bis wir das alles fertig geschnitten haben. Ich sage an der Stelle mal, ja, gutes Gelingen heute. Herzlichen Glückwunsch für alle, die Nvidia long sind. Und man sieht ja im Übrigen noch einmal mehr, und hier will ich kein Salz in irgendeine Wunde streuen, aber es ist mal wieder ein sehr gutes Zeichen oder Beweis auch dafür, dass man Aktien wie Nvidia oder auch andere Tech-Werte am Tag der Ergebnisse nicht shorten kann. Also wer Nvidia vor Quartalszahlen short gegangen ist, ich bete für euch an diesem Wochenende. So, morgen sehen wir uns nochmal wieder. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.